Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, ich freue mich auch.
Wie ist das bei dir, wenn du dann selbst in der Premiere sitzt mit dem Premierenpublikum, dann doch zum ersten Mal auf der Leinwand das siehst? Nina Hoss zum Beispiel hat gesagt, sie konnte das früher gar nicht ertragen, ist dann immer rausgegangen. Wie ist es bei dir? Bist du da aufgeregt? Bleibst du drin sitzen?
Mir ist es sehr wichtig, vor der Premiere jeden Film gesehen zu haben, um sozusagen warm zu werden mit sich selbst. Und um dann, je öfter man einen Film sieht, schon beim zweiten oder dritten Mal kann man den Film als Gesamtwerk mit der nötigen Distanz sehen. Beim ersten Mal schaut man tatsächlich, also ich jedenfalls, schaue viel zu akribisch nur auf mich und weiß dann immer noch genau, was wann war und wie man sich gefühlt hat und welchen Take haben sie denn jetzt genommen? Ach doch nicht den, ich wollte doch lieber den anderen und das Licht, wie konnte der Kameramann nur? Solche Gedanken stehen dann im Weg und man kann das Gesamte nicht so gut erkennen und deswegen schön, wenn man es vorher mal gesehen hat, dann kann man es bei der Premiere auch mehr genießen.
Du bist in Düsseldorf geboren. Wie viel Rheinländerin steckt denn noch in dir?
Das weiß ich nicht genau. Ich ging immer schon auch als Berlinerin durch. Also viele haben sich gewundert, wenn ich gesagt habe, ich komme nicht aus Berlin, ich komme tatsächlich aus Düsseldorf, aus dem Rheinland. Also ich liebe Düsseldorf, muss ich dazu sagen. Ich finde, es ist eine großartige Stadt. Ich fühle mich da immer noch sehr verbunden, obwohl die meisten Düsseldorfer, die mir nahe sind, irgendwie dann doch auch nach Berlin gezogen sind und deswegen bin ich jetzt nicht so häufig da. Aber ich finde, es ist eine wunderschöne kulturelle Stadt, nicht zu vergleichen mit Köln, natürlich.
Natürlich.
Und ich finde, es ist eine tolle Stadt, um da aufgewachsen zu sein und sozusagen die ersten Wurzeln geschlagen zu haben.
Aber Karneval ist heute nicht mehr dein Thema, höre ich daraus.
Karneval war tatsächlich nie mein Thema. Also vielleicht als ganz kleiner Stöpke habe ich mir olle Kamellen an den Kopf werfen lassen und habe natürlich Helau gerufen, nicht Alaaf, ist
natürlich,
klar.
Ja.
Und ging dann vielleicht als Pirat oder so, aber das hat früh aufgehört und die Faszination, diese alkoholgeschwängerten Grapsch-Partys waren nie so mein Ding, muss ich sagen. Gibt wahrscheinlich auch ganz andere Partys als die alkoholgeschwängerten Grapsch-Partys beim Karneval, aber ich habe da nie was von gehört.
Du hattest ja nicht so den klassischen Weg, um zur Schauspielerin zu werden, darüber sprechen wir gleich noch, aber hast du vielleicht so auch der Klassiker eigentlich Schultheater gespielt oder auch nicht?
Wir hatten jetzt keine Schultheater-AGs, sonst wäre ich da wahrscheinlich aufgeschlagen, könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe mal Theater in der Schule gespielt, wir hatten dann mal irgendwie ein Schulstück oder so, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das jetzt der Grundstein meiner Passion war oder so. Nee, das nicht.
Und ursprünglich wolltest du Journalistin werden?
Das stimmt. Das war so mein Berufswunsch, mein Traumberuf. Ich wollte am liebsten politische, gesellschaftliche, investigative Journalistin werden. Hab dann ja auch ansatzweise studiert.
Politik, Soziologie.
Ja, genau.
Ist auch mal hingegangen?
Ja, wenig hingegangen, weil Düsseldorf war dann doch, also die Altstadt war dann ein Magnet und hat mich nicht so schnell losgelassen. Und da war ich jung und habe erstmalig allein gelebt und die Disziplin fehlte mir. Und aufgrund dessen habe ich ja dann eine Lehre angefangen, weil ich dachte, Mann, Heike, du möchtest doch irgendwie gerne mal ein Resultat sehen von dem, was du gerade lernst und nicht irgendwie die Geisteswissenschaften, die immer nur so neblig so vor mir hingen.
Das wollte ich gerade fragen. Du hast eine Schneiderlehre gemacht, was ja so ganz weit weg ist von investigativem Journalismus.
Ja. Ich war wankelmütig anscheinend, aber ich war halt auch auf jeden Fall jung und dass mich der investigative Journalismus einerseits interessierte und Mode andererseits, das würde ich auch immer noch unterschreiben.
Absolut. So, und zeitgleich gab es dann das Casting für MTV in London.
Genau.
Und da hattest du so ein Blackout?
Ja, das war so. Ja, ich saß eigentlich ja tagsüber an meiner Nähmaschine und ansonsten habe ich so mein alltägliches Leben da in Düsseldorf mit meinen Freunden geführt und irgendwann aus Langeweile haben wir auf eine Annonce geantwortet, die für MTV Moderatoren gesucht hat. Und ein Freund hatte eine Videokamera, was damals ja gar nicht so häufig der Fall war. Ne? Also hätte der die nicht gehabt, wäre es nicht so weit gekommen, sagen wir es mal so. Mhm. Er hatte sie aber und dann habe ich mich irgendwo vor eine Wand gestellt und habe mich da beworben. Und MTV hat mich dann eingeladen für dieses Casting und auch um ein Wochenende bei ihnen mal so Probe zu moderieren. Und das war schade, weil ich MTV eigentlich wirklich das Mekka des Glamours und Pops fand. Und ich glaube, das war aber auch der Grund, warum ich so weiche Knie bekam oder beziehungsweise stocksteif wurde und keinen Satz vor der Kamera rausgekriegt habe. Das war wirklich dramatisch, weil die Leute bei MTV haben wirklich auf mich eingeredet und haben gesagt, aber wir wissen doch, dass du das kannst.
Mach doch mal.
Ja, mach es doch. Jetzt mach dich mal locker. Komm, wir massieren dich noch. Jetzt versuch's doch nochmal. Und es wurde immer schlimmer. Es war wie eine Blockade. Ja. Und das sollte dann halt nicht sein.
Nee, man weiß nie, wofür es gut ist, denn es muss ja gut genug gewesen sein, denn Viva wurde auf dich aufmerksam.
Genau, nicht wegen dieses verhunzten Castings, sondern weil MTV trotzdem mich ein Wochenende hat moderieren lassen und das so ein bisschen durch die Medien ging.
Ja.
Und dadurch wurde Viva, der Sender, den es noch gar nicht gab, auf mich aufmerksam und hat mich auch zu einem Casting eingeladen. Und da ich Viva nicht als das Mekka des Glamours und Pops ansah, weil den Sender gab es nicht und außerdem fand ich jetzt deutsche Musik damals auch nicht so glamourös, habe ich das dann...
Im Gegensatz zu heute...
Ja, also es hat sich auf jeden Fall gemausert, ich mal, seit den Anfangsschuhen vor wie vielen Jahren? 30 bald, hat sich die Musikszene natürlich in Deutschland wirklich verändert.
Anfang der 90er war das, ne?
Ja,
diese
genau.
Geschichte.
Mhm. Ja,
ja, ich kann mich immer noch an diese Headline Girlie der Nation erinnern. Das ist natürlich auch so eine Marke, die man selber wahrscheinlich eher... uncool findet? Oder wie fandst du das damals?
Ich glaube, das wäre so wie heute, dass man einfach nicht gerne ein Label aufgestempelt bekommt und reduziert wird auf irgendwas, was sich ein Dritter über einen ausgedacht hat. Und so war das damals für mich.
Hm. Aber es war ja, wie gesagt, der Beginn einer großen Karriere, kann man sagen, die eine Wendung nahm, die dir zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht klar war. Denn du hast ja moderiert, ganze Zeit. Und dann Detlef Buck entdeckte dich für Männerpension. Das liest sich ja so ein bisschen wie so ein Märchen eigentlich. Wie kam denn das?
Naja, das kam dadurch, dass ich natürlich durch Viva öffentlich präsent war. Und die Rolle der Maren Krumsig in der Männerpension anscheinend diesen Typ junges Mädchen brauchte. Oder da die Casterin und Detlef davon ausgingen, dass das nicht so ein Riesen-Stretch sei für mich, diese Figur darzustellen.
War nach dem Film für dich klar, das ist die Richtung, in der du weitergehen willst?
Ja, ich hatte dann bei dem Musikfernsehen außer Viva verschiedene Formate bei Viva und Bravo TV auch und viel mehr gab es dann auch nicht im deutschen Fernsehen, was Musik betraf, hatte ich für mich so meine Runde abgeschlossen. Und wollte jetzt nicht irgendwie eine Samstagabendshow moderieren oder eine Kochsendung und habe dann mich gefreut, in der Schauspielerei nochmal einen anderen Wert zu finden als in der Moderation, nämlich den, dass man in einem Kollektiv kreativ als Ensemble an einem Werk arbeitet und nicht so alleine da vorne steht und so tun muss, als sei man selbst.
Wie war das aber trotzdem für dich? Du kamst ja nun aus einer anderen Branche, ich sag nochmal Girlie der Nation. Wie wurdest du denn akzeptiert von den Herren, Schauspielern, die von irgendwelchen Schauspielschulen kamen und so gesagt haben, naja, hattest du da ein bisschen zu kämpfen oder war das Business as usual?
Ja, ich denke, diese Vorschusslorbeeren, die ich da bekommen habe, indem ich diese Rollen spielen durfte, die dann auch danach noch folgten, die musste ich mir dann vielleicht rückwirkend erkämpfen.
Mhm. Ne?
So wie andere vielleicht durch ihre Unbekanntheit erstmal sich hervortun müssen, um überhaupt Rollen zu bekommen, bekam ich halt die Rollen und musste mich dann halt rückwirkend hervortun. Und das habe ich auch immer akzeptieren können und verstehen können auch, dass diese Transition vielleicht erstmal kritisch beäugt wird.
Mhm. Du hast so unendlich viele Filme gemacht, aber einer ist tatsächlich allen immer noch in Erinnerung, weil er auch alljährlich wiederholt wird, tatsächlich Liebe. Einer meiner Lieblingsfilme, ich gebe es zu und ich gucke es mir auch jedes Jahr zu Weihnachten an.
Ja.
Ja. Wie war denn das für dich, als dieses Angebot kam? War das was Besonderes oder hast du das gar nicht so erkannt? Das ist immerhin mit Hugh Grant, mit dem einige andere vielleicht auch gerne mal spielen würden.
Ja, nee, also das war toll. Ich habe damals in England auch gelebt, in London und ich bin immer zurückgeflogen, um in Deutschland zu drehen. Und war in London irgendwie Hausfrau und fand es natürlich toll, dass ich da endlich mal die Möglichkeit hatte, da auch mal morgens zum Filmset zu gehen. Ja, Richard Curtis, der Regisseur, der war schon natürlich auch eine bekannte Größe und hat ja für 4 Hochzeiten und einen Todesfall und Notting Hill, da war er der Drehbuchautor. So, und jetzt war das auch ein schönes Drehbuch, aber es war eine mini kleine Rolle.
Naja, aber schon eine wesentliche Rolle. Also so klein finde ich die gar nicht. Das sagst du nämlich immer an der Stelle.
Ja.
Aber ich finde, das ist schon eine sehr prägnante Rolle. Du, also auch mit schwarzen Haaren, ne?
Ja.
Erst gar nicht so erkennbar, aber...
Ja, also ich freue mich total, in diesem Klassiker mitgewirkt haben zu dürfen, weil sehr viele Menschen sagen Ähnliches wie du, dass sie jedes Weihnachtsfest wieder tatsächlich Liebe schauen und der Film sie so berührt. Und das ist natürlich toll für mich. Meine Aufgabe darin ist überschaubar, aber ich,
du warst dabei.
Ich nehme es gerne an. Ich nehme es gerne an.
Nimm es doch mal an. Ja, und die nächste, also wirkliche Paraderolle, die ich immer noch ganz stark in Erinnerung habe, ist du als Hilde. Du als Hilde Gnef. Das war wirklich unfassbar, wie ähnlich du ihr rein optisch warst, aber auch in der Gestik und der Mimik. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
Ja, da habe ich mich intensiv drauf vorbereitet. Ja. Also ich habe schon auch direkt anerkannt und sehen können, dass da eine Ähnlichkeit besteht, also dass man mich in Hildegard Knef umschminken, modeln kann. Mhm. So. Und mit so einer Äußerlichkeit kommt auch oft gleich eine Haltung. Dann habe ich natürlich einfach mich lange mit dieser Frau befasst, mit ihren, die gab es ja dann auch in Talkshows oder die gab es ja auch auf der Schallplatte gepresst und es gab Biografien und noch und nöcher Dinge, die sie selber oder andere über sie gesagt haben. Also hatte ich ein Quellenarsenal und daraus habe ich geschöpft und habe mich lange damit befasst und dann findet man so seine Wege reinzuschlüpfen in die Figur.
Ich hatte ja gerade Jessica Schwarz hier im Promi-Talk, die ja auch die Romy verkörpert hat und die hat gesagt, die Romy hat sie danach noch lange nicht losgelassen. War das bei dir auch so, Mathilde?
Nee, das war nicht so. Also ich glaube, das, was manchmal Schauspieler sagen, dass sie so nach dem Dreh es schwierig finden, die Rolle loszulassen oder so, das ist vielleicht auch bei mir der Fall, aber ich kann es nicht so richtig sagen. Also es ist nicht was, was mich nachts hauntet oder, oder wo ich wirklich ganz bewusst das Gefühl hätte, oh, ich und Hilde, wir sind eins oder jetzt fühle ich mich ja wie Hilde oder was hätte Hilde dazu gesagt? Sondern ich glaube, dass vielleicht schon da ist, was vielleicht Dritte eher betrachten können, dass sie sagen könnten, Mann, du benimmst dich hier wie so eine Diva den ganzen Tag. Dann sollte ich vielleicht aufmerksam werden und denken, ob das an Hilde liegt. Also
das liegt bestimmt
die
an
immer
Hilde,
noch in
wenn.
Mir steckt.
Den Satz solltest du dir merken, es liegt an Hilde. Ja. Genau. Nee, aber was ich interessant war, das hast du mal in irgendeiner Talkshow gesagt und das hat vorher noch keiner so formuliert, vielleicht machen das ja alle, vielleicht ist es üblich, dass du dich, egal welche Rolle du machst, bei Hilde ist es jetzt natürlich anders, aber egal welche Rolle du spielst, du denkst dir, wie die Vorgeschichte dieser Person war.
Ja, aber ich glaube, das ist wirklich ein alter normal. Schauspielerhut. Ja.
Okay.
Also ich glaube, anders kannst du ja gar nicht diese Figur in dir verankern. Du musst ihr natürlich Erlebnisse, Traumata, innere Kämpfe schenken, die am besten in irgendeiner Form auch schon von dir selber erlebt worden sind. Weil meiner Meinung nach kannst du dann einen Satz, der da auf dem Papier steht und von einem Drehbuchautor ausgedacht wurde, wenn das hineinfällt in die Vorgeschichte, die du in dir verankert hast für diese Person, die du spielst, wirst du diesen Satz ganz anders sagen, als wenn du ihn einfach nur liest oder sagst oder behauptest das. Also behaupten, ich bin kein Freund davon, irgendwas zu behaupten in einem Film. Ich bin ein großer Freund davon, etwas in dir zu finden, dass du es fühlen kannst und dass du es bist am Ende.
Ich war noch niemals in New York. Zum ersten Mal ein Musical. Wie war das für dich, als da das Angebot kam?
Ich bin großer Musical-Freund. Also nicht jetzt auf der Bühne so sehr, aber so die großen Musicals von Grease über Rocky Horror Picture Show oder West Side Story oder sogar auch Mamma Mia. Es ist immer eine große Freude, finde ich. Also sowas könnte ich mir jetzt nicht jeden Tag angucken. Mhm. Aber wenn ich es mir ansehe, dann bin ich wirklich ungemein berührt und gerührt und geschüttelt und meistens bester Laune, wenn ich rauskomme und kann nicht aufhören zu singen. Und insofern, als ich dann das Drehbuch las und fand auch, dass es so klipp-klapp, Screwball, schnell und klug geschrieben war und mir die Figur in ihrer Reise von der die Liebe aufgegeben habenden Diva,
Moderatorin,
Diva, ja. Mein armes Umfeld, hin zu der die Liebe doch wieder in ihr Leben lassenden Moderatorin, all das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also da habe ich echt gedacht, das will ich unbedingt machen. Und bin dementsprechend auch voll angefeuert innerlich da ins Casting gegangen und habe alles gegeben und habe es gekriegt.
Absolut. Und Best of waren ja dabei. Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach, Ochsenknecht. Das war ja wirklich, also ich habe den Film geliebt.
Ja.
Ich kenne auch andere. Also ich habe mich ganz ehrlich in dieser Pressevorführung bepinkelt vor Lachen. Die anderen saßen eher da und haben gesagt, okay, ich fand den Film großartig und der hätte eigentlich viel erfolgreicher sein müssen, weil er wirklich toll war.
Das hätte ich
und
mir
es
auch
gab
gewünscht.
Eine Szene, und das möchte ich gerne noch zum Schluss. Da bist du mit Moritz Bleibtreu in einer, ich glaube, es war ein Schrank, der dann umkippte.
Mist,
oder
eine
so.
Kiste, ne? Das
eine
ist
Kiste.
Ja die Zauberkiste.
Genau. Ja, genau. Wo ihr dann so übereinander liegt und da notgedrungen miteinander sprechen müsst und so. Wie war das beim Drehen? Musstet ihr da nicht vor, was ich, seid ihr nicht selber zusammengebrochen vor Lachen?
Nee, vor Lachen nicht, aber ich habe die auch sehr geliebt, die Szene.
Ja.
Also ich muss dir recht geben, ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Film. Ich höre auch eigentlich jeder, der ihn gesehen hat, außer deinen
Presse-Fuzzis,
mit denen du da saßt. Nee, aber also die meisten haben ihn wirklich geliebt, aber irgendwie hat er es nicht ganz geschafft, die Leute ins Kino zu locken, was ich auch schade finde, weil der hätte meiner Meinung nach noch ein breiteres Publikum verdient. Aber vielleicht kriegt er ja noch ein zweites Leben. Naja, jedenfalls, und diese Szene in der Kiste, wo Moritz und ich aufeinander liegen, aneinander gepresst und da nicht beieinander sein wollen und am Schluss sich ineinander verlieben, die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zu spielen, weil man in seinem Bewegungsradius ja so eingeschränkt war. Und
komplett eigentlich.
Ja. Komplett, genau, wir konnten uns gar nicht bewegen und trotzdem musste halt so viel ausgedrückt werden, was normalerweise vielleicht mit dem Türenknallen ausgedrückt wird oder so und da in dieser Reduktion lag die Kraft.
Das Jahr ist fast schon wieder vorbei, man mag es kaum glauben. Wie sieht deine erste Bilanz aus? Wie war 2024 für dich?
Also ich weigere mich ja zu denken, dass das Jahr schon fast vorbei ist. Es sind noch drei volle Monate fast. Deswegen, wenn man nämlich so denkt, dann habe ich das Gefühl, dann rast die Zeit noch schneller.
Zwei Monaten ist Weihnachten.
Ja. Ja, es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Auf der anderen Seite erinnere ich mich auch an Dinge von Anfang diesen Jahres, die kommen mir ewig weit weg vor. Also insofern ist das ja immer relativ, ne, wie schnell so ein Jahr vergeht.
Mhm.
Meine Bilanz für dieses Jahr, weltpolitisch ist es eher deprimierend. Zu viel Krieg auf der Welt und für mich ganz privat ist es eigentlich ein schönes Jahr gewesen. Familiär war es sehr eng und gearbeitet habe ich auch an schönen Projekten. Und jetzt bin ich sehr froh, dass Where's Wanda rauskommt.
Genau,
da warte ich schon eine Weile drauf. Und das ist jetzt eine spannende Zeit, dass das jetzt auf der ganzen Welt bei Apple TV Plus gesendet wird. Genau, aber die Weltlage ist halt das, was sich immer über alles legt, habe ich das Gefühl.
Man ist so ein bisschen, reduziert in allem. Ne? Das geht mir ganz genauso. Aber es war ja auch ein Jahr der sportlichen Highlights. Olympische Spiele, Paralympics, Tour de France, Fußball, EM. Ist das was du so mitverfolgt hast oder ging da spurlos an dir vorbei?
Ich muss zugeben, dass das wirklich spurlos an mir vorbeigeht. Also ich habe mein Leben lang mich nicht so sehr für die Olympiade interessiert, obwohl dann immer ganz begeisterte Menschen mit leuchtenden Augen auf mich zukommen und nicht verstehen können, wie ich denn das Kugelstoßen am Abend zuvor verpasst haben konnte. Das geht irgendwie etwas an mir vorbei. In der Zeit war ich gerade in Frankreich jedoch, wo ja auch die Olympiade stattfand, aber in der Provence und habe in meinem kleinen VW-Bus gecampt.
Ist denn die IFA, die ja auch gerade war, ist das so dein Interesse? Interessierst du dich für neue Technologien?
Also so künstliche Intelligenz und so weiter.
Auch?
Ja. Ich bin auch ein sehr analoger Mensch, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also nicht zu meiner Schande, nein, ich finde das natürlich nicht schändlich, sondern ich für mich habe das ja auch gewählt. Ich schreibe immer noch meine ganzen Termine in ein kleines, ledernes Büchlein.
Ich auch.
Zum Beispiel. Und am liebsten immer noch die Briefe mit der Hand. Und also, nee, die neuen Technologien machen mir auch immer ein bisschen Kopfschmerzen. Und ich habe das Gefühl, der Mensch wird immer obsoleter. Trotzdem bin ich letztens das erste Mal mit künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen, als meine Tochter einen Brief, den sie geschrieben hat, in freundlicher sich hat gestalten lassen. Und da war ich doch sehr, sehr baff, was da möglich ist. Und Hab gedacht, oh Gott, und wozu bemüht man sich dann noch? Das geht ja jetzt alles auf einen, mit einem Knopfdruck.
Aber macht dir das vielleicht auch so ein bisschen Angst, gerade auch für deine Branche?
Für alles Kreative, aber auch für alles, wo der Mensch eigentlich ein bisschen Arbeit hineinstecken müsste, um zu wachsen oder ein Transformational Process zu durchleben. Das kann man jetzt alles überspringen, oder sehe ich das falsch?
Heike, du lebst mit deiner Familie in Berlin schon sehr lange und wir haben so die Rubrik Prominente und ihr Berlin. Was gefällt dir an unserer Stadt?
Ja, also momentan gefällt mir zum Beispiel einfach das Wetter und Berlin im Sonnenschein ist einfach das Schönste. Lebendig, so multikulturell, so bunt und trotzdem nicht spießig, sondern künstlerisch, kreativ und wild. Und wenn dann die Sonne darauf scheint, dann ist das alles wirklich total beglückend. Und wenn es dann aber grau wird und keine Blätter mehr an den Bäumen, dann kann es auch manchmal etwas triste und dreckig aussehen. Und da hat man dann das Gefühl, das Graffiti, was gerade noch so schön leuchtete, macht plötzlich alles, besudelt plötzlich die ganze Nachbarschaft oder so. Berlin ist einfach eine coole Stadt. Das kann man anders nicht sagen. Die hat einfach so ein bisschen den roughen Wind einer großen Metropole. Und ist dabei aber lässig und noch nicht so total überkandidelt. Und ja, ich mag Berlin.
Und das ist die Stadt im Wandel der Zeit und der vielen Möglichkeiten, Ausstellungen, Konzerte, Kino. Nutzt du das eigentlich auch? Oder ist es nur das Gefühl, man könnte, wenn man wollte?
Ja, ich nutze es tatsächlich viel zu wenig. Auf jeden Fall. Und das stimmt, dieses Gefühl, man könnte, wenn man wollte, oder besser gesagt, die anderen haben das alles erlebt und das macht trotzdem die Atmosphäre der Stadt aus. Ja? Also die anderen können die ganze Kultur und so aufsaugen und gehen dahin und ich gehe dann durch die Stadt, die von diesen Menschen besiedelt wird. Nein, aber natürlich gehe ich schon ins Kino und ich gehe auch in Ausstellungen, aber nicht so viel, wie ich könnte und sollte, weil es finden ja großartige Sachen statt hier in Berlin. Manche davon gehen leider an mir vorüber.
Jetzt bist du selbst am Start mit einer Dark Comedy, wie es so schön heißt, die erste deutsche Apple-Originalserie, achteilig, Where is Wanda? Gerade war die große Premiere hier bei uns in Berlin im Delphi. Wie war das für dich?
Bei Filmen ist man ja immer ein Ensemble und bei Where is Wanda ganz besonders. Es ist eine Ensembleleistung und es sind ganz viele tolle Kollegen dabei gewesen bei der Premiere und das verteilt sich dann schön auf alle Schultern. Das Lob genauso wie die möglicherweise Kritik. Und man ist dann eine Where is Wanda-Familie sozusagen. Und so gewappnet geht man total gern auf eine Premiere und das war auch ein großer Erfolg und die Leute wollten sofort den zweiten Teil, die zweite Folge sehen. Es gab viel Applaus und ich bin auch sehr, sehr, sehr zufrieden damit und insofern war die Aufregung nur positiv.
War es für dich das erste Mal, dass du das so in Gänze auch gesehen hast oder hattest du es vorab schon mal sehen können?
Nee, ich habe alle 8 Folgen schon gesehen und das war jetzt ja nur die erste Folge, aber auf der großen Leinwand ist das immer noch mal was ganz anderes.
Was hat dich daran gereizt?
Also mich haben die Drehbücher sofort umgehauen, tatsächlich. Oliver Lansley ist der Autor, der britische Autor von den Folgen und dieser britische schwarze Humor, wo man laut lacht und trotzdem nie vergisst, welches Drama eigentlich erzählt wird, in dem Fall ja das Verschwinden eines Kindes, das finde ich so genial. Und es hat mich so berührt. Und diese verzweifelte Mutter, die mit dem ebenso verzweifelten, tollpatschigen Vater der Tochter in all diese absurden Situationen gerät, während des Versuches, die Tochter zu finden, das hat mich einfach umgehauen, fand ich großartig und deswegen war ich sofort dabei.
Und du spielst die Rolle dieser Mutter von Wanda, Carlotta. Was ist die für ein Typ?
Also Carlotta ist eigentlich so die Mutter, die die ganze Familie unter ihrer Kontrolle hält und dieses Schiff fährt und nach außen repräsentiert. Und als dann die Tochter verschwindet, bröckelt halt diese Fassade komplett und diese Kontrolle, die sie eigentlich hat, die entgleitet ihr und sie gerät in einen Taumel aus Wut und Verzweiflung und dann Aktionismus. Also der Aktionismus treibt sie dann an. Sie kann die Hoffnung nicht aufgeben, ihre Tochter wiederzufinden und würde dafür alles tun. Und selbst wenn die Idee noch so absurd ist, ja nicht, nichts tun. Und ja, und so ist sie im Schulterschluss ein Team mit Dedo, ihrem Mann, gespielt von Axel Stein. Und die beiden setzen alles in Bewegung.
Und du hast es gerade schon so gesagt, sie delegiert ungerne, macht alles am liebsten selber, hat über alles die Kontrolle. Kennst du das auch im richtigen Leben?
Ja, aber ich arbeite daran. Ich arbeite dran und es wird immer besser. Und wenn man es erkannt hat, dann ist das schon der erste Weg zur Besserung.
Bist du eine Perfektionistin?
Das würde ich eigentlich nicht sagen. In vieler Hinsicht auf jeden Fall nicht. Ich bin eigentlich relativ lässig, chaotisch in vieler Hinsicht. Aber trotzdem, ja, habe ich schon immer den Wunsch, die Dinge zu bewerkstelligen oder eine Lösung zu finden oder es schnell zu machen. Und also deswegen, ich bin schon relativ aktiv im Lösungsfinden.
Die Serie verbindet ja tatsächlich Tragik mit Humor und das ist immer so eine Gratwanderung. Die Frage ist in dem Fall, die sich ja auch stellt, was ist wirklich erlaubt, um das eigene Kind zu retten? Denn ihr habt da Methoden, die Überwachungskameras, die ihr aufstellt, um die Nachbarn zu beobachten, solche Dinge. Das ist natürlich so, ja, eben in jeglicher Hinsicht eine Gratwanderung.
Naja, dass das nicht erlaubt ist, ist ja klar. Also, dass hier eine Familie erzählt wird, die auch in die Illegalität geht, um ihre Tochter wieder zu finden, das schließt ja nicht mit ein, dass die Nachbarn mit Kameras zu verwanzen in Ordnung wäre oder so. Also von in Ordnung reden wir hier nicht, sondern wir reden von in der Not geboren oder aus Verzweiflung Grenzen überschreiten. Ja? Und ich denke, dass das ist ein Nervenkitzel, der da erzählt wird, also für den Zuschauer und für uns einfach nur Mittel zum Zweck und nicht, weil wir wirklich irgendetwas über unsere Nachbarn erfahren wollen.
Es ist ja wirklich so ein Spagat und das sieht man im Grunde genommen ja nicht so oft, dass dieses Tragische so humoristisch auch erzählt wurde. Du hast am Anfang gesagt, schwarzer Humor. Welche Herausforderung birgt das so für euch Schauspieler in sich?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Gratwanderung, die auch, finde ich, selten so gut gelingt, wie es zum Beispiel hier gelungen ist. Und ich denke, das ist zum großen Teil dem Autor geschuldet, aber natürlich dann auch der Regie, dann auch der ganzen Welt, die wir da durch die verschiedenen Departments wie Setdesign und Kostümbild erschaffen haben, die nicht ganz zu verorten ist. Also das ist nicht jetzt hier in Berlin. Es ist in Sundersheim, aber Sundersheim gibt es gar nicht. Und es spielt alles während der Nuppelwockennacht, wo das Monster des Ortes die schönste Jungfrau jedes Jahr in den Wald zerrt, der Legende nach. Und das alles gibt es ja nicht wirklich. Das sind ja so Klischees, mit denen gespielt wird. Und so kann man sich natürlich in diesem Rahmen dieser überhöhten Welt auch einiges erlauben. Ja? Da gibt es halt andere Rahmenbedingungen, in denen muss man sich halt stimmig bewegen. Und was das Genre jetzt angeht, dieser Genre-Mix zwischen Drama und Komödie, da denke ich, da haben Axel und ich und halt natürlich auch die anderen Schauspieler doch ein gutes, feines Gespür dafür entwickeln können, dass der Humor niemals aus der Figur heraus entsteht. Also weil die Figur irgendetwas lustig findet oder etwas Lustiges sagt, sondern wir bleiben immer bei der gleichen Not, Verzweiflung und dem Aggregatzustand von diesen verzweifelten Eltern. Aber wir befinden uns halt in absurden Situationen, die dann zum Lachen animieren. Aber es werden nie die Figuren verraten oder das, was sie eigentlich wirklich in so einer Situation tun würden.
Es ist ja auch immer die Frage, wie weit darf Humor gehen? Also so mal im Vergleich früher, heute. Ist man da heute achtsamer?
Ja, denke ich auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig und richtig so, dass der Humor nicht auf Kosten von Schwächeren gehen sollte. Ich denke, dass da eine Achtsamkeit sehr, sehr wichtig ist und uns schon längst gesellschaftlich erreicht hat. Über sich selber darf man sich natürlich schon lustig machen, denke ich. Und in dem Fall von Where's Wanda, da sehe ich auch jetzt keine Randgruppen diskriminiert oder einen Humor auf Kosten Dritter gemacht, die da eine Verletzung empfinden könnten.
Dein Mann, Dedo, in dem Film, das ist ja so ein Stressesser. Was machst du, wenn du Stress hast oder dagegen?
Ich mache Yoga, wenn ich Stress habe. Und wenn man erstmal dann durch Yoga in seinem Körper angekommen ist, dann kann man auch noch eine Runde meditieren.
Where is Wanda? Seit letzter Woche immer mittwochs. Erste deutsche Apple-Originalserie. Zu sehen, was steht sonst noch an im restlichen Jahr und vielleicht auch schon der Ausblick aufs nächste Jahr, was spruchreif ist an Projekten?
Das nächste spruchreife Projekt ist auch eine Serie. Sie heißt 10% und da geht es um die turbulente Welt der
Schauspielagenten. Es ist ein Remake einer französischen Serie, die heißt Call My Agent. Und da geht es um Schauspieler und Agenten und das Haifischbecken Filme machen.
Ich drücke dir die Daumen, dass alles so klappt, wie du es dir vorstellst. Bleib gesund. Danke, dass du da warst.
Ja, danke schön.